Auroras Mistress Talk.
Oh yes, Mistress.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auroras Mistress Talk, dem Podcast, in dem es rund um Sexualität und BDSM in all seinen wundervollen Facetten geht. Dieser Podcast dient der sachlichen Aufklärung und Weiterbildung rund um BDSM, Sexualität und Konsens. Ich vermittle Wissen zu Sicherheit, Kommunikation, Anatomie und Risikominimierung, nicht zur sexuellen Stimulation oder Unterhaltung. Diese Folge ist ein Bildungs- und Aufklärungsformat für Erwachsene. Wenn du diese Folge auf YouTube schaust, mach mir eine Freude und klick mal oben auf die Glocke, um meinen Kanal zu abonnieren. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, denn je mehr wir wachsen, je größer wir werden, desto mehr Aufklärung können wir in die Welt hinaustragen. Ich freue mich so sehr über alle Nachrichten und Kommentare, die ich auf YouTube bekomme. Da bin ich immer ganz erfreut, eure Kommentare zu lesen. Und ich bin so dankbar für das wundervolle Feedback, das ich zu jeder Folge bekomme, egal ob in eine E-Mail geschrieben wird oder auf YouTube oder auf Instagram, auf Aurora Nia Nox Official oder auf welchem Kanal du mir ein Feedback hinterlässt. Also von daher danke, danke, danke. Das zeigt mir, wie viele den Podcast hören oder schauen. Und darum geht es ja. Deswegen machen wir uns hier die Mühe. Wenn du mir als Frau zusiehst oder zuhörst, möchte ich dir sagen, du bist wundervoll und schön, genauso wie du bist. Und wenn dich diese Worte jetzt nicht so wirklich erreichen, weil du es nicht wirklich fühlst, wie schön du bist oder wie wundervoll du bist, dann ist es an der Zeit, etwas zu verändern, weil jede Frau auf diesem Planeten soll sich einzigartig und wundervoll fühlen, so wie sie ist. Ich wünsche mir so sehr, dass du glücklich bist und dich in deiner Haut wohlfühlst, dass du zu dir stehst und du dich als wichtigsten Menschen in deinem Leben ansiehst und somit aus vollem Herzen Ja zu dir sagst. Dass du die Königin in dir entfesselst. Und zwar habe ich genau zu diesem Thema einen wundervollen Kurs ausarbeitet, von Frau zu Frau. In dem Kurs geht es um Selbstliebe, Selbstwert und Selbstbewusstsein. Der Kurs hat ganz viele Aufgaben, sodass du zu dir findest und dich so annimmst, wie du bist. Der Kurs ist reduziert auf 149 Euro anstatt 199 Euro, hat 8 Kapitel, 51 Lektionen und insgesamt 3 Stunden 21 Videomaterial. Den kannst du auch verschenken, wenn du sagst, für deine beste Freundin oder für deine Frau wäre das genau das Richtige. Dann kannst du ihn einfach über Mistress Academy buchen, wenn du da auf Kurse gehst und dann auf den Kurs Entfessle die Königin in dir. Dann bekommst du einen Registrierungslink bei Kauf per E-Mail und kannst dann den ganzen Kurs durcharbeiten. Kommen wir jetzt zu einer Frau, die weiß, was sie will. Sie ist Escort, hat in dem Bereich BDSM auch angeboten und ist BDSM privat sehr interessiert. Ich freue mich sehr, Alice LaRouche heute dir vorzustellen und sage herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Sehr, sehr gerne. Du bist aus Köln angereist.
Ja, genau.
Da möchte ich jetzt mehr zu wissen. Stell dich doch gerne kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Das habe ich schon gespoilert. Wie alt bist du?
Ich bin Alice LaRouche, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Köln. Genau, ich arbeite jetzt seit 2 Jahren in der Erotikbranche als Escort und Content Creatorin und setze mich viel für die Rechte von SexarbeiterInnen ein und für die Entstigmatisierung der Sexarbeit, genau.
Toll, da hast du dir tolle Aufgaben und einen tollen Auftrag, besser gesagt, auf die Fahne geschrieben. Dazu möchte ich natürlich noch mehr wissen, wie du an das Thema gehst, was du machst. LaRouche hast du dich ausgesprochen.
Ja.
Habe ich das dann falsch aufgeschrieben? Nee,
ist nicht so schlimm.
LaRouche habe ich aufgeschrieben, dann ist das falsch.
Ja, ich wollte auch eigentlich den Namen LaRouche nehmen, aber da der ja durch andere Marken schon sehr besetzt ist, habe ich das mit dem X quasi gemacht.
Ah.
Aber es ist nicht so mega wichtig.
Okay, dann habe ich das falsch abgeschrieben. Alice
LaRouche.
LaRouche. Ja, das hört sich aber auch gut an. Wie würdest du dich selbst charakterlich beschreiben, beruflich und privat?
Ich würde sagen, ich bin eine sehr empathische Person. Ich interessiere mich sehr für Menschen. Ich mache sehr gerne viel mit Menschen. Also ich bin sehr extrovertiert. Ich muss eigentlich jeden Tag irgendwie Kontakt haben. Ich bin ein bisschen chaotisch. Wobei ich jetzt in den letzten Jahren versucht habe, das bei der Arbeit ein bisschen zu reduzieren.
Ja, bei der Arbeit stelle ich es mir auch kompliziert vor, da chaotisch zu sein.
Ich glaube, das macht auch ein bisschen was für meinen authentischen Service. Aber ich bin so langsam ein bisschen organisierter und pünktlicher.
Wie alt bist du?
Ich bin 21.
21 und machst Sexarbeit seit 2 Jahren?
Ja.
Mit 18 reingestiegen?
Mit 19, ja.
Okay, guten Morgen. Ich bin nicht gut in Mathe, ich war da Kreide holen. 3, also +3 kann ich auch nicht rechnen oder +2 kann ich nicht rechnen. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Mit 19, ganz frisch, 21 Jahre alt. Was heißt denn, dass du sehr extrovertiert bist? Wie merkt man das?
Ich würde sagen, mir fällt es relativ leicht, auf neue Menschen zuzugehen. Mir fällt es relativ leicht auch, glaube ich, Kontakte zu pflegen und zu halten. Ich kann auch, glaube ich, mit relativ vielen Menschen etwas anfangen. Also ich habe eine relativ große Bubble und Spannweite an Personen, mit denen ich mich gerne und häufig beschäftige.
Du bist Escort, das heißt, du bietest Sex gegen Geld an.
Genau.
Da habe ich wahrscheinlich auch aufgeschrieben, der Weg zur Sexarbeit. Ich will jetzt aber schon mal wissen, wie bist du da rangekommen?
Also eigentlich ist es gar nicht so mega aufregend. Also ich habe mich schon immer sehr für das Thema Sexualität interessiert. Und ich glaube, mit so 15, 16 habe ich eine Serie geguckt, die hieß Secret Diary of a Call Girl. Meiner Meinung nach auch die beste Repräsentation von Sexarbeit, die ich bis jetzt gesehen habe, zumindest aus meiner relativ privilegierten Position. Und habe mir damals gesagt, wenn ich 18 bin, will ich das mal ausprobieren. Und dann habe ich es erst mit 19 gemacht, weil mein damaliger Freund kein Fan von der Idee war, aber als wir Schluss gemacht hatten, hatte ich eh irgendwie so eine Selbstfindungsphase, wo ich auch gerade in meinem regulären Job nicht arbeiten konnte. Und dann, habe ich, glaube ich, mit Sugar Dating erstmal angefangen und das relativ schnell ziemlich gut gefunden.
Was hast du vorher gemacht, als du 18 warst, beruflich?
Ich habe eine Ausbildung gemacht als Grafikdesignerin.
Ah.
Genau. Und ich hatte mir da irgendwie ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Und dann habe ich halt so gejobbt und geguckt, wie ich mich über Wasser halte, sage ich mal, und was ich halt in Zukunft noch machen möchte. Und das habe ich dann für mich gefunden.
Du hast als Sugar Girl angefangen und dir Sugar Daddies gesucht. Was ist das? Und erklärst mal, wie das funktioniert.
Also ich würde sagen, Sugar Dating ist einfach Escort Light. Es ist eigentlich im Grunde dasselbe. Man trifft sich halt mit Männern für Geld. Aber oft sind ein bisschen andere Rahmenbedingungen als im Escort. Im Escort wird man halt nach Stunde bezahlt und die Rahmenbedingungen sind von Anfang an relativ klar, weil man natürlich irgendwie ein Inserat hat, wo steht, welche Services man anbietet und auch vorher ganz klipp und klar abspricht, das und das kann passieren und das nicht. Und beim Sugar Dating ist es mehr so ein bisschen unklarer oft. Also es ist oft auch nicht so willkommen, direkt über Pricing zu reden, direkt über Services zu reden. Und viele Leute in der Szene wollen sich auch von Sexarbeit, von dem Begriff distanzieren. Also viele Sugar Daddies sagen zum Beispiel, ich möchte keine Professionelle. Und viele Sugar Babes wiederum sagen auch, ich bin ja keine Sexarbeiterin. Man wird eher so pro Treffen bezahlt oder auch teilweise kriegt man ein Monatstaschengeld, nennt man das in der Branche, beziehungsweise in dem Bereich. Bisschen problematisch finde, aber es ist im Grunde ist es ähnlich, nur mit ein bisschen anderen Rahmenbedingungen.
Aber es findet auch Sex statt?
Ja, muss es allerdings nicht. Also es gibt durchaus auch Sugar Babes, die sagen, sie machen keine sexuellen Handlungen, aber ich würde sagen, realistisch gesehen findet man da eher weniger Männer, die dann bereit sind, dafür auch etwas zu zahlen.
Und was ist Escort?
Escort bedeutet, dass ich, ist ja offiziell eigentlich ein Begleitservice, wo man auch sexuelle Dienstleistungen anbieten kann. In meinem Fall ist es so, dass ich meistens Männer besuche in Hotels oder auch bei ihnen zu Hause. Das kommt aber auf den Kunden an. Und wenn ich aber zum Beispiel auf Reisen bin, dann lasse ich mich auch besuchen in dem jeweiligen Hotel, in dem ich dann untergebracht bin.
Was heißt auf Reisen bist?
Also wenn ich zum Beispiel für die Venus in Berlin bin oder jetzt gerade war ich in Wien, das war auch sehr schön. Und klappert da so ein bisschen die deutschsprachigen Städte
ab. Okay, das heißt, wenn du privat auf Reisen bist, sagst du, dann inserierst du auch vor Ort, man könnte mich dort treffen.
Nee, das tatsächlich nicht. Also ich reise dann wirklich für die Arbeit quasi in eine andere Stadt.
Weil du gebucht wurdest oder weil du sagst, ich will dorthin, um dort zu arbeiten?
Meistens, weil ich dort arbeiten möchte. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn in der Stadt gerade eine Messe ist oder ein Event, was ich gerne machen würde. Und dann bleibe ich halt insgesamt meistens so eine Woche und verbinde das dann mit der Arbeit, damit ich auch mit einem guten Plus aus der Reise wieder rausgehe.
Wie viel verdient man als Escort?
Das ist komplett unterschiedlich. Das kommt darauf an, was für Preise man nimmt, was man für Buchungen bekommt und wie oft man arbeitet. Also ich habe im High-Class-Bereich, glaube ich, relativ Standardpreise und arbeite aber auch ziemlich viel, würde ich sagen.
Was heißt High-Class im Escort?
High-Class bedeutet, dass man halt einen etwas niveauvolleren Service bietet und halt ein bisschen hochpreisiger arbeitet. Ich glaube, es gibt keine feste Definition, ab wann das anfängt. Ich würde sagen, vielleicht so ab 250, 300 Euro die Stunde würde ich als High-Class, glaube ich, bezeichnen, ja.
Okay, und das machst du auch? Das sind deine Preise?
Ich nehme 350 Euro die Stunde derzeit.
Arbeitest du frei oder über eine Agentur?
Ich arbeite komplett unabhängig.
Und dann hast du eine Website, die da heißt, mach mal Werbung für dich.
Genau, das ist einmal die Website alice.escort.cologne.de.
Cologne wegen Köln?
Genau, das werde ich aber wahrscheinlich noch bald umändern auf alicelarousse.de.
Ist auch clever, genau.
Genau, und über Kauf mich arbeite ich tatsächlich auch.
Okay, das heißt über deine eigene Website, weil du da SEO, also Suchmaschinenoptimierung, generierst. Deine Website ist suchmaschinenoptimiert, besser so formuliert und du hast eine Anzeige bei Kauf mich.
Exakt, ja.
Okay. Warum hast du dir Kauf mich ausgesucht als Portal zum Werben?
Es ist einfach die größte und meistbesuchte Plattform im deutschsprachigen Raum. Und also es gibt viele Dinge, die ich an Kauf mich sehr schätze. Das ist einmal halt die große Community. Als ich zum Beispiel Sugar Dating gemacht habe, war es so, dass man die Profile der anderen Sugar Babes gar nicht sehen konnte. Das finde ich bei Kauf mich halt super, weil vor allem, wenn du einsteigst und noch überhaupt gar keinen Plan hast, dann kannst du dir auch die Profile der anderen Escorts angucken, gucken, okay, wie sind denn so die Preise, was sind denn Dinge, die zu beachten sind. Und man kann sich natürlich auch mit den anderen Escorts austauschen, was ich bei Kauf mich wirklich mega finde. Also es gibt halt ein Forum und da kann man sehr viel bequatschen. Außerdem finde ich, dass die Plattform sehr benutzerfreundlich ist. Aufgebaut ist, weil ich bin absoluter Technik-Noob. Also ich kann da gar nichts und da habe ich direkt irgendwie alles sehr organisch gefunden. Das fand ich sehr gut.
Ja. Was sind Themen, über die du dich mit deinen Kolleginnen austauschst?
Natürlich einfach unterschiedliche Services. Was machst du? Was mache ich? Dann einfach Erfahrungen. Ich finde es auch super wichtig, dass man Leute zum Reden hat, falls man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und generell, wenn man Fragen hat oder wenn man irgendwo aneckt und merkt, da habe ich jetzt irgendwie noch nicht so die beste Technik für mich herausgefunden, auch mal im Austausch mit anderen Escorts zu sein und auch mal nachfragen zu können, hey, wie machst du das eigentlich?
Mhm. Du hast mit 19 angefangen, dann als Sugar Babe hast du es genannt.
Genau.
Wie waren da deine Preise?
Da habe ich 500 Euro pro Treffen gemacht. Das waren dann so 3-Stunden-Dates. Und für Overnight habe ich dann 700 Euro genommen. Allerdings war es mir da auch wichtig, dass es jetzt halt nicht so ein 0815-Hoteldate ist, wo wir die ganze Zeit nur auf dem Zimmer sind und irgendwie vögeln, sondern mir war es halt auch wichtig, dass man vorher was essen geht, vielleicht in die Sauna, vielleicht auch ein bisschen shoppen, also dass das Date auch wirklich gestaltet ist.
Ist das jetzt bei deinem Escort-Job auch so oder konzentriert sich das wirklich auf die sexuelle Dienstleistung?
Ich würde sagen, zum größten Teil konzentriert sich das schon eher auf die sexuelle Dienstleistung. Aber das kommt auch sehr auf den Kunden an. Also ich werde auch bald nochmal klarer definieren, dass bei mehrstündigen Dates ich auch gerne mindestens irgendwie eine Stunde außerhalb des Zimmers verbringen möchte, dass ich gerne was essen gehen möchte, dass das nochmal so ein bisschen festere Rahmenbedingungen sind. Weil dann so ein 4-Stunden-Date nur auf dem Hotelzimmer doch relativ anstrengend werden kann.
Absolut. Spannend. Also ja, okay, dein Weg zur Escort war, du warst schon immer sexuell interessiert. Du hast die, was, Netflix?
Ich glaube, auf Amazon gibt es die Serie.
Okay, die werde ich mir anschauen. Ich habe schon mal so eine Netflix, also so eine Serie geschaut. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob die das ist. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Bin ich auch neugierig, wenn dich das so inspiriert hat, wie die Serie war. Und dann hast du es einfach umgesetzt.
Genau.
Wie war dein erstes Date damals als Sugar Babe?
Mein erstes Date war tatsächlich ziemlich gut. Also ich hatte einen ganz, ganz netten Typen. Wir waren erst was essen, dann waren wir auf einer Wiese und haben da ein bisschen gekuschelt und dann bin ich tatsächlich auch noch mit ihm nach Hause gefahren und habe auch bei ihm übernachtet. Und tatsächlich habe ich damals auch gar kein Geld bekommen, sondern nur ein Parfüm.
Aha,
ja,
welches?
Also, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich mochte es auch gar nicht.
Was? Oh nein!
Aber ja, das war so mein erster Einstieg. Ich habe leider, ich fand ihn wirklich richtig nett, aber im Laufe des Dates hat sich rausgestellt, dass er, glaube ich, in einer Gang ist. Und das fand ich dann ein bisschen gruselig. Und dann
du meinst, er wollte dein Zuhälter werden?
Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin auf jeden Fall heute mit meiner jetzigen Erfahrung dankbar, dass ich dann ihm auch gesagt habe, dass das für mich nicht so passt.
War das ein einziges Treffen oder habt ihr euch öfter getroffen?
Nee, es war nur ein einziges Treffen.
Und wollte er mehr? Wollte er sich mehr treffen? Wie hast du, warum sagt dir dein Bauchgefühl, er war irgendwie in einer Gruppierung, die gegebenenfalls andere Absichten hatte?
Also er hat es mir tatsächlich erzählt.
Ach so?
Ja, also wir hatten über seine Tattoos gesprochen und er hat dann so erzählt, ja, und das ist ein Gang-Tattoo. Und ich dachte so, ah, okay, vielleicht von irgendeiner Gruppe, die er cool findet oder so. Und dann später waren wir im Bett und dann hatte ich gesagt, oh, was hast du da? Und dann meinte er so, ja, es ist eine Schusswunde von vor ein paar Wochen. Und dann ist mir natürlich direkt mulmig geworden und ich war so, ah. Er war auch im Auto sehr paranoid und hat die ganze Zeit geguckt, ob jemand hinterherfährt. Und dann hat das irgendwie auch alles Sinn gemacht. Und dann habe ich halt nach dem Date, habe ich ihm gesagt, ja, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu riskant. Aber er war sehr respektvoll, er ist sehr nett. Schreibt mir auch ab und zu noch, ob es mir gut geht und so.
Ja. Also er bleibt ein bisschen am Ball bei dir, oder wie?
Ja.
Aha, okay. Gut, dass du eine starke Persönlichkeit hast. Gut, dass du das durchblickt hast und eins zu eins zusammenzählen konntest und dich da nicht einlullen hast. Also ja. Gott sei Dank, meine Güte. Okay, spannendes erstes Date.
Auf jeden Fall.
Okay, wie war das, als du ganz gezielt wusstest, heute kriege ich Sex für, Geld für Sex?
Sehr aufregend. Das Date war auch ziemlich gut, würde ich sagen. Also der Sex war auch ziemlich gut. Mhm. Ich weiß nicht jetzt im Nachhinein, wie nett ich den Kunden fand, weil er hat so ein bisschen versucht, mich zu überreden. Also ich biete zum Beispiel kein Anal an und er wollte das unbedingt. Und ich habe dann halt gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann hat er nochmal gefragt und nochmal gefragt. Das würde ich, glaube ich, heute gar nicht mehr so machen. Also ich glaube, wenn ich alleine schon, wenn jemand mein Profil liest und jetzt fragen würde, dann würde ich sagen, nee, tut mir leid, das passt nicht. Aber abgesehen davon war es auf jeden Fall eine gute Erfahrung und vor allem das Gefühl danach. Mhm. Also ich bin halt rausgegangen, dachte, boah, es war eigentlich ein voll gutes Date und ich hatte halt dann plötzlich in einer Stunde damals noch 300 Euro verdient und es war einfach ein total krasses Gefühl, ja.
Wie lange hast du das Sugar Dating gemacht und wann bist du dann ins Escort gegangen?
Das Sugar Dating habe ich, glaube ich, so 3 oder 4 Monate gemacht und am Ende wurde es halt dann immer mehr und dann im September 2024 habe ich mich entschieden, lieber Escort zu machen, wegen den festeren Rahmenbedingungen, weil ich hatte keine Lust mehr auf ewiges Schreiben, wo man dann erstmal guckt, passt es und dann nach einer Woche sagt, ja, ich würde so und so viel nehmen und dann sagt man, ja, passt doch nicht.
Hast du ein Backup, dass wenn du ein Date hast, dass jemand weiß, wo du bist?
Ja.
Okay, ganz wichtig, gut. Sexualität, Aufklärung und sexuelle Bestimmung begleiten dich schon lange, hast du mir erzählt. Wie hat das deinen Weg in den Beruf beeinflusst?
Boah, sehr, würde ich sagen. Also ich habe mich relativ früh geoutet als Queer mit 13.
Ah, das wusste ich auch noch nicht von dir.
Genau.
Mit 13
ja.
Hast du gesagt, dass du auch Frauen magst.
Ja, also damals war ich tatsächlich noch als lesbisch geoutet, weil ich mich gar nicht zu Männern hingezogen gefühlt habe. Und dann irgendwann, ich glaube nach 4 Jahren oder so mit 17, habe ich dann gemerkt, ah, vielleicht doch. Aber genau, das war irgendwie so die erste Zeit, wo ich mich von so sexueller Scham befreit habe und mich halt auch sehr, sehr viel mit den Thematiken auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich jetzt auch in dem Beruf arbeite, da ich einfach weniger Berührungsängste mit dem Thema habe.
Hast du es deiner Mutter erzählt, deinem Vater? Wem hast du dich gegenüber geoutet?
Also bei meinen Freunden war ich eigentlich von Anfang an geoutet. Ich habe auch tatsächlich leider Freunde dadurch verloren.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
Ich dachte, die neue Generation ist da so offen gegenüber.
Also ich würde sagen, vor allem in der linken Szene sind da die Gemüter sehr gespalten. Da gibt es irgendwie halt entweder die sagen, ja, komplett pro und die, die sagen, nein, es geht gar nicht.
In der linken Szene?
Ja.
Okay, das überrascht mich jetzt sehr.
Und das ist halt ein Raum, in dem ich mich viel bewege. Und da habe ich durchaus Freunde gehabt, die damit nicht so d'accord waren. Wenige haben halt wirklich gesagt, ich möchte die Freundschaft nicht mehr. Und bei denen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, da ist sehr viel Spannung mit dem Thema, sehr viel, also sehr wenig Support, habe ich dann auch irgendwann einfach den Kontakt minimiert, weil ich das gerade nicht so in meinem Leben brauche.
Absolut. Ja, man muss zu sich stehen, so seiner Sexualität sowieso. Wie kam es denn, dass du gedacht hast, ich glaube, ich bin doch nicht lesbisch? Das ist ja auch interessant, ne? Hört man ja auch nicht so oft, dass jemand sich outet und dann, ach nee, doch nicht. Ich bin doch eher bi oder pansexuell oder was auch immer.
Ja, so, ich habe damals einen Jungen kennengelernt, mit dem ich dann sehr viel Zeit verbracht habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich glaube, ich habe so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch.
Ah.
Und das war so ein richtiger, so ein, oh scheiße, Moment irgendwie. Also ich glaube, also natürlich ist jetzt auf Männer stehen nicht so der größte Segen auf diesem Planeten, würde ich sagen.
Das frage ich mich immer. Ich frage mich immer, ob das Leben einfacher wäre, wenn man auf Frauen stehen würde. Ist das Leben mit Frauen einfacher als mit Männern?
Es kommt drauf an. Aber beides hat seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
Das ist halt immer das Ding, ne? Deswegen, ich glaube nicht, dass es besser wird. Das sind dann andere Probleme vielleicht. Oder die gleichen womöglich noch.
Ja.
Okay, interessant. Was hättest du dir am Anfang als Escort besonders gewünscht? Darüber schreibst du in einem Blog von dir.
Viel mehr Supportmöglichkeiten. Also ich habe halt wirklich am Anfang einfach alles nach Bauchgefühl gemacht und einfach so, wie ich dachte. Das ist halt nicht wie in anderen Branchen, wo man auf YouTube gehen kann, sich ein Tutorial anschaut und dann, ah ja, okay, so funktioniert das. Sondern man muss halt wirklich mit anderen ArbeiterInnen sprechen, was ja auch nicht immer so niedrigschwellig, wo man nicht immer so niedrigschwellig drauf Zugriff hat. Und ich habe dann irgendwann ein Kollektiv gefunden in Köln, die heißen Sex Workers of Cologne, ganz toll, wo ich dann auch zu einem Meetup quasi gekommen bin. Und dort habe ich dann das erste Mal wirklich live mit anderen SexarbeiterInnen gesprochen. Und teilweise habe ich dann erzählt, so, ja, ich mache das so und so. Und die waren so, du machst was?
Was, also sag mal ein Beispiel, das Geld im Nachhinein nehmen.
Ja.
Ah, ja, okay, so der Klassiker. Mhm.
Das zum Beispiel, oder dass ich auch Kunden zu Hause besuche, dass ich damals auch kein wirkliches Screening gemacht habe. Mhm. Und das war dann halt für mich sehr, okay, ich wusste halt nicht, wie das funktioniert. Das fände ich halt gut, weil die meisten Beratungsangebote, die es gibt, sind natürlich Ausstiegsangebote oder eher Angebote für Menschen in prekären Arbeitssituationen. Aber es gibt wenig Angebot mit, hey, wie machst du es eigentlich richtig? Oder wie machst du eigentlich richtig Escort?
Mm. Und darüber schreibst du in deinem Blog?
Ja, unter anderem.
Sehr gut. Also wirf mal gerne einen Blick auf den Blog von Alice. Da hat sie nämlich über viele interessante Themen berichtet und geschrieben, unter anderem darüber. Du hast dich bewusst auf Menschen mit Sozialphobien aus dem Autismus-Spektrum, sozialen Unsicherheiten, Jungfrauen und Gästen mit wenig Erfahrung spezialisiert. Wie kam es auf diesen Fokus?
Also das war tatsächlich eher so ein schleichender Prozess. Ich habe einfach gemerkt irgendwann, dass ich sehr viele Buchungen dazu bekomme und auch im Laufe dessen halt gemerkt, okay, ich bin auch, glaube ich, ganz gut da drin. Also ich habe schon immer gerne auch sehr viel mit neurodiversen Menschen gemacht, also Menschen mit zum Beispiel ADHS oder Autismus. Und genau, das hat dann irgendwie, gab es immer weiter gehäuft Buchungen von solchen Kunden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, warum spezialisiere ich mich nicht ein bisschen da drauf? Ich glaube zum Beispiel auch die Buchungen von den Jungfrauen und so, dadurch, dass ich halt sehr jung bin und die meisten Jungfrauen, die zu mir kommen, auch ungefähr in meinem Alter sind, war das einfach so ein Zufall dann, dass sie zu mir gekommen sind, genau. Und ich glaube, vor 6 Monaten habe ich dann das auch wirklich fest in meinem Profil geschrieben, dass ich mich darauf spezialisiere und das ist sehr bereichernd, ja.
Cool. Für alle, die jetzt nur zuhören und nicht zu schauen, beschreib dich mal optisch.
Ich bin relativ klein und zierlich, würde ich sagen. Sehr approachable.
Wie groß bist du? Wie viel wiegst du? Dass man jetzt mal erstmal Zahlen dazu hat.
Ich wiege, glaube ich, 42 Kilo und bin 1,57 groß.
42 Kilo. Das ist echt nicht viel.
Ja, ich muss wieder mehr Sport machen und ein bisschen Muskeln zunehmen. genau, ich habe blonde Haare, grüne Augen und ziehe mich sehr verspielt an, würde ich sagen.
Genau, vom Teint noch ein heller Hauttyp. Ja. Du hast Piercings.
Ah ja, und Tattoos auch, ja.
Ah, und Tattoos auch. Auf dem Oberschenkel auch. Was hast du da? Ein Tier?
Genau, ich habe auf den Oberschenkeln 2 Tiger.
Ah.
Und am Arm habe ich ein Krokodil.
Warum hast du diese Tattoos gewählt?
Die Tiger habe ich mir, glaube ich, schon so mit 14, 15 ausgesucht.
Ach, ausgesucht.
Ja, ausgesucht.
Obwohl, ich war auch ja 14 oder 15 bei meinem ersten Tattoo. Meine Mutter war mit. Und sie sagt heute, sie weiß nicht, was sie da geritten hat. Aber sie war mit.
Gefällt es dir noch?
Ja, das ist ein chinesisches Zeichen. Ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Das war damals halt total in.
Ja.
Aber ich habe noch nie überlegt, irgendwas wegmachen zu lassen, weil es einfach zu mir gehört. Ich sehe meine Tattoos auch nicht mehr. Es ist wie ein Muttermal. Ja. Also ich gucke da drüber. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich erfreue mich teilweise auch gar nicht an Tattoos, weil ich die gar nicht mehr sehe. Ich habe hier zum Beispiel auf meiner rechten Hand am vorderen Teil des Daumens Smile tätowiert, weil auch ich habe mal Tage, an denen es mir nicht so gut geht und das soll mich immer daran erinnern, dass ich nie mein Lachen verlieren möchte und ich sehe dieses Tattoo gar nicht, also es erfüllt gar nicht seinen Zweck, weil ich es einfach nicht sehe.
Ja.
Aber genau, ich habe das noch und ich habe tatsächlich mir deswegen auch unten links mir nochmal ein chinesisches Zeichen machen lassen, also das hier steht das erste, was ich hatte für inneren Stolz und Stärke. Also schön. Richtig tolle Bedeutung. Und unten links habe ich Glückseligkeit mir hin tätowieren lassen. Und beides sind mega Bedeutung, erfüllen auch passend zu meinem Leben. Das bin ich, das ist meine Philosophie. Also von daher, ja, sie gefallen mir auch wenn das erste Tattoo wesentlich schon ein bisschen ausgelaufen ist, wie es ja so bei so alten Tattoos ist. Die Haut verändert sich, man nimmt mal ab, mal zu etc. Und deine Tattoos, genau. Also ich hätte jetzt eher gedacht, ne, so ein Escort, High Class, hat keine Piercings, keine Tattoos, so dieses typische Ideal ist natürlich Quatsch, ist natürlich Schubladendenken, ne? Das machen wir ja nicht mehr. Du hast ein Lippenpiercing, dann hast du auch das, wie heißt das nochmal hier, Septum?
Septum, Medusa und Nostril.
Aha, genau, okay, also Lippe oben hast du ein Steckpiercing, Lippe unten hast du einen Ring. Septum ist das durch die Nase, der Bullenring sozusagen.
Genau.
Und ein ganz normales Nasenpiercing. Hast du noch weitere Piercings an weiteren Stellen?
Ja, ich habe Nippelpiercings.
Nippelpiercings an beiden?
An beiden.
Sind die gut verheilt?
Die sind super verheilt, ja.
Ja, bei mir nie. Ich hatte schon 3-mal Nippelpiercings.
Oh Gott.
Ja, also einmal hatte ich link auf linke Seite 7 Jahre lang, hat 7 Jahre lang nicht seinen Zweck erfüllt, hat nicht geheilt. Und dann hatte ich nochmal mir rechts und links eins machen lassen und das ist auch nicht verheilt und dann habe ich es auch wieder rausgenommen.
Ja, ich hatte nur einmal Probleme mit meinem Nippelpiercing, da bin ich beim Duschen mit dem Armband hängen geblieben.
Ja.
Und es war ein bisschen eklig, kann ich das erzählen?
Klar, du darfst ja alles sagen.
Genau, es hatte dann so ein bisschen geeitert und da das irgendwann so ein bisschen verkrustet war, kam dann der Eiter durch die Milchdrüsen raus. Das war schon ziemlich eklig.
Ja. Gibt es auch bestimmt einen Fetisch für. Hätte vielleicht hier auch jemand abgeknabbert.
Ganz sicher.
Hast du so Stehnippel, die immer rausgucken? Das beobachtet, weil also meine Beobachtung ist, wenn Frauen Stehnippel haben, verheilt das. Wenn das Nippel sind, die sonst ganz normal sind und wirklich erst bei Kälte oder Erregung rauskommen, so wie bei mir, dann heilt das nicht. Also wenn ich mich mit jemandem ausgetauscht habe und das gefragt habe, das ist meine Beobachtung.
Also sie sind schon ein bisschen mehr rausstehend als flach, würde ich sagen.
Ja, siehst du. Okay, das ist der Grund. Und noch welche Piercings?
Nee, das war's.
Das war's?
Aber es sollen noch welche kommen. Also Bauchnabel und Zunge auf jeden Fall noch.
Ja, Zunge hatte ich auch ganz, ganz lange. Ich habe es geliebt. Damals wollte ich, als ich 14 war, und das ist ja ne, das ist ein bisschen vor deiner Zeit gewesen, da gab es die Spice Girls und Mel B hatte das Zungenpiercing. Und ich fand das so toll. Und als ich 16 war, habe ich die Unterschrift gefälscht und bin zum Piercer gelaufen, habe mir das Zungenpiercing machen lassen.
Ja, meine Mutter hat tatsächlich, weil meine Eltern geteiltes Sorgerecht haben, mein Papa hat Nein gesagt bei meinem ersten Piercing mit 15, glaube ich. Und dann hat meine Mama gesagt, okay, hör mal zu, wir gehen zusammen zum Piercer und ich unterschreibe den Wisch. Aber wenn der Papa sauer wird, dann sagst du, du warst alleine da und hast die Unterschrift gefälscht.
Ah.
Weil ich hätte so oder so Ärger bekommen, aber dann ist meine Mutter aus dem Schneider.
Das stimmt. Wissen deine Eltern, was du beruflich machst?
Meine Mama weiß Bescheid, meine Tante und meine Schwester. Ich habe den tatsächlich gleichzeitig an meinem Geburtstag gesagt. Und ansonsten weiß aber noch niemand.
An welchem Geburtstag?
An meinem 20. Mhm. Ja.
Ja, bei Vätern ist auch immer schwierig, ne?
Ja.
Ja, das verstehe ich. Wie haben sie reagiert?
Also, meine Schwester war überraschend locker. Also sie war dann einfach so, ah ja, cool, meine Freundin macht das auch. Ich war so, ah, okay.
Deine Mutter?
Nee, meine Schwester.
Ach so, okay.
Und meine Mutter war auf jeden Fall sehr überfordert im ersten Moment. Also sie hat irgendwie gelacht und geweint gleichzeitig. Ja, die Situation damals war, dass ich schon ein paar Monate vorher hatte ich meiner Mama gesagt, so, ja, du musst mir keinen Zuschuss mehr geben irgendwie im Monat und ich hab eine Beförderung auf der Arbeit bekommen. Und meine Mutter hat halt bei der gleichen Firma damals gearbeitet und war auch so, okay, was ist da los? Und dann bei meinem Geburtstagsessen hatten wir halt Freunde eingeladen und dann saßen wir am Ende noch alleine dort. Und meine Mutter wollte bezahlen und dann habe ich halt gesagt, Mama, ich muss dir was sagen, aber ab jetzt bezahle ich, weil ich habe einen neuen Job. Und dann habe ich ihr meinen Hurenschein rübergeschoben. Und meine beste Freundin saß neben mir und hat mich unterstützt. Und dann waren beide, war ich und meine beste Freundin, haben so ein bisschen auf meine Mama eingeredet und waren so, ja, so, ich mache das auch ganz sicher und mir macht das super viel Spaß. Und sie so ein bisschen, das so ein bisschen weich gekaut schon mal. Genau. Und dann hat sie aber am Ende des Abends gesagt, dass sie sich natürlich Sorgen macht und sich noch ein bisschen dran gewöhnen muss an den Gedanken. Aber dass sie einfach sehr glücklich ist, dass ich etwas gefunden habe, das mir anscheinend sehr viel Spaß macht.
Ja, toll reagiert, richtig toll reagiert. Dass eine Mutter sich bei dem Outing Sorgen macht, ist völlig verständlich.
Absolut.
Das ist völlig nachvollziehbar. Umso schöner, dass sie das auch so äußern konnte. Meine Mutter hatte ja im ersten Moment sehr, ja, so zickig und abwehrend reagiert. Aber heute ist sie stolz auf mich, was ich alles geschafft habe und ich rede mit ihr über meine Sessions, über alles. Also sie weiß auch, was ich mache und sie denkt immer so, Gott, oh Gott. Aber heute sind wir wirklich angekommen und heute ist sie auch im Game. Das freut mich ungemein. Also in meiner Familie weiß auch jeder. Aber ja, ich kann es nachvollziehen. Umso schöner, dass sie halt so reagiert hat. Ich möchte jetzt wieder zurück auf die Menschen kommen, auf die du dich spezialisiert hast. Also das hast du auf deiner Website ausgeschrieben. Warum ist dir besonders wichtig, dass sich Menschen bei dir sicher fühlen und ihre Sexualität ohne Scham entdecken können?
Also natürlich ist das für den spezifischen Service, den ich mache, einfach sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Scham ist kein Gefühl, was einen unbedingt weiterbringt, in den meisten Hinsichten. Und also ja, vor allem die Menschen, die zu mir kommen, kommen ja meistens zu mir, weil sie Sexualität und Erotik in ihrem Privatleben nicht leben können, weil zu viel Anspannung da ist, zu viel Leistungsdruck, zu viel Erwartung an sich selber. Und deshalb ist es halt umso wichtiger, dass ich eine Atmosphäre schaffe, in dem diese Dinge losgelassen werden können und den Menschen die Möglichkeit bieten, endlich gute und positive sexuelle Erfahrungen zu machen und dadurch auch Selbstbewusstsein zu bekommen und das dann in ihrem privaten Leben auch hoffentlich anwenden zu können.
Toll, toll formuliert. Du sagst, Scham hilft eigentlich weiter. Scham ist ja kein Gefühl, was man sich aussucht, ne? Wie alle negativen Gefühle. Das ist einem ja bewusst. Ich scheue mich, ich habe Unsicherheiten aufgrund meines Körpers, was auch immer die Gründe sind, warum sie gehemmt sind, ihre Sexualität auszuleben. Ich habe jetzt in Düsseldorf einen Gast gehabt, der BDSM bei Dominas auslebt. Der hat noch eine richtig, richtig, richtig geile Session, hat unheimlich viel Spaß gebracht. Er stand auf ziemlich viele Sachen, hat sich dann aber mir gegenüber auch geoutet und gesagt, dass er noch Jungfrau ist mit 26. Habe ich ihm gar nicht zugetraut, für mich attraktiver Mann gewesen. Und ja, zu viele Unsicherheiten aufgrund der Punkte, wie er meint, für sich, was aber ja nur sein individuelles Thema ist, was Frauen wahrscheinlich gar nicht so sehen würden.
Ja.
Und das sind genau die Männer, denen du halt Schutz gibst und Sicherheit gibst für das Ausleben von Sexualität.
Ja, das ist auch was ich oft bei meinen Kunden beobachte, dass sie wirklich zu mir kommen und ich sage, oh, deine Sommersprossen sind total süß. Und er sagt, oh, nee, das finde ich irgendwie total hässlich. Und deine Haut ist so schön glatt. Und ich bin so, nein. Also manchmal frage ich mich auch, oh mein Gott, woher kommt das? Was ist passiert, damit man über diese Dinge unsicher sein muss? Und dann ist es immer auch sehr traurig. Aber beziehungsweise versuche ich auch immer so ein bisschen dann dahinter zu kommen, okay, woher kommt das?
Also auch ein therapeutischer Ansatz, der dahinter steckt.
Ja, also ich bin da immer vorsichtig, denn ich habe keine therapeutische Ausbildung, aber ich versuche halt empathisch mit den Leuten drüber zu reden, ja.
Jeder Mensch ist das Ergebnis aus Erfahrung und Erziehung und ich sage ja immer, wenn die Eltern zu unsicher waren mit dem Kind oder alles verboten haben oder zu dominant waren, wenn ein Kind niemals auf dem Baum klettern darf, aus Angst, er konnte runterfallen, wie wird dieses Kind ein selbstbewusster Mensch, der Sachen ausprobiert, der ins Leben steigt und so guckt, ja, mal gucken, was passiert. Vielleicht passiert was Gutes, vielleicht was Schlechtes, egal. Der wird immer unsicher sein, weil er nie was durfte. Der durfte dieses Selbstvertrauen entwickeln ja gar nicht haben.
Ja.
Und genau, dazu noch, wenn Kinder sind, ganz, ganz gemein natürlich, Lästereien auf dem Schulhof, da ist das eine Kind, was eine Brille trägt und 30 andere tragen keine Brille, dann ist das Kind mit Brille fällig.
Ja.
So, egal ob es jetzt Hautfarbe ist, Übergewicht ist, rote Haare sind, Sommersprossen sind, eine zu große Nase, große Augen. Ich wurde auch aufgrund meiner Augen angesprochen damals. Meine Schwester genauso, aber heute ist mein USP. Ich hatte mit 14 richtig doll Akne, richtig doll. Ich habe gelitten darunter.
Ich auch, ja.
Das ist schrecklich. Und das macht was mit einem mit dem Selbstbewusstsein. Aber das zu erkennen und auch umzuwandeln, an sich zu arbeiten, durch Therapien, durch Coachings, durch gute Gespräche reicht auch, muss man in der Lage sein, eine Änderung für sich zu wollen und nicht einfach in der Opferrolle immer zu bleiben.
Ja.
Und gerade dann natürlich Sexualität als schüchterner Junge zu entwickeln, als schüchterner Junge, wie willst du den Mut haben, das erste Mal die Hand eines Mädchens zu nehmen, das erste Mal sie zu küssen, das erste Mal den Schritt weiterzugehen? Das liegt in der Gesellschaft bei dem Mann. Das ist der Job des Mannes, des Jungs. Aber wenn dieser Mann nicht selbstbewusst genug ist, dann ist genau dieses Problem da, wie du gesagt hast. Umso schöner, dass du diesen Menschen die Möglichkeit gibst, erste sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Kommen auch Frauen zu dir? Die Frage wird mir auch immer gestellt, aber schön, dass ich sie auch mal stellen darf. Kommen auch Frauen zu dir?
Nein, tatsächlich nicht. Also wenn ich Kundinnen habe, dann sind das meistens Pärchen. Aber Single-Frauen kommen nicht zu mir. Aber
weil du nicht den Fokus drauf gesetzt hast? Oder?
Ich glaube, die Nachfrage ist einfach nicht so groß. Also
überleg das mal. Also versuch wirklich mal, da auch ein bisschen den Fokus drauf zu lenken. Weil es gibt wahrscheinlich auch lesbische Frauen, die gerne erst Erfahrung machen möchten, aber auch viel zu schüchtern sind. Und wenn du da auch mal direkt in die Akquise gehst, ist es letzten Endes so, ist bei unserem Job auch so, wo wir den Fokus drauf lenken, da ziehen wir natürlich das Marketing, ziehen wir natürlich dann auch die Gäste an.
Ja, ja, da sollte ich vielleicht ein bisschen gezielter auch suchen.
Vielleicht auch nochmal einen Blogartikel, auch nochmal eine Anzeige dazu schalten, in Foren dich darin auch lesbische Foren dann auszutauschen, ist vielleicht, also stelle ich mir vor, dass es doch die eine oder die andere ja gibt. Spannend! Wie genau gestaltest du so ein Treffen mit schüchternen Männern?
Also bei mir gibt es generell gar kein Skript. Ich versuche halt von Anfang an sehr freundlich, sehr offen zu sein. Was mir viele Gäste sagen ist, boah, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig.
Mhm.
Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also oft, wenn ich zum Beispiel privat natürlich auf ein erstes Date gehe, dann bin ich auch eher ein bisschen distanzierter. Also ich bin auf jeden Fall eine gute Kandidatin für Oversharing auch. Aber auf der Arbeit ist es nochmal ganz anders. Also ich versuche direkt einfach eine sehr vertraute Atmosphäre zu schaffen und dann natürlich super viel Kommunikation. Also nochmal ganz klar machen, hey, es ist ja alles erlaubt, es ist ein Safe Space. Sollte irgendwas gerade sein, was dich stört, dann sag mir das. Gibt es irgendwas, was ich nicht machen sollte? Ganz viele Check-ups auch zwischendrin, weil ich glaube, was viele Leute über Consent vergessen, ist, dass es nicht nur ein Jahr am Anfang ist, sondern eine fortschreitende Kommunikation, ja.
Ja, okay. Also du redest auch während des Treffens noch viel und nicht vorab. Rufen die dich vorher an, schreiben den WhatsApp, schreiben die eine Anfrage über den Markt? Ist das eine E-Mail? Wie kontaktieren die dich?
Über E-Mail, also über alicelarousse@gmail.com oder über Kauf mich.
Okay. Was sind denn typische Anfragen oder Situationen, die bei deiner besonderen Zielgruppe besonders häufig vorkommen?
Also vor allem bei unerfahrenen Gästen habe ich eigentlich, es ist fast immer die gleiche Geschichte tatsächlich.
Echt?
Ja. Es ist immer, ja, es sind soziale Unsicherheiten da, man hat vielleicht nicht so viel Sicherheit mit sich selbst, nicht so viel Selbstbewusstsein, aber in der letzten Zeit wurde irgendein Meilenstein erreicht. Also Studium abgeschlossen, von zu Hause ausgezogen, Beförderung auf der Arbeit bekommen, also irgendein Meilenstein wurde erreicht. Und dann sagt man, okay, ich möchte jetzt irgendwie ins normale Dating starten, aber dieser Elefant im Raum ist einfach da, ich habe noch keine sexuellen Erfahrungen. Und dann kommen sie halt zu mir, um diese Erfahrungen in einem geschützten Raum zu machen, ohne Leistungsdruck und vielleicht auch noch was lernen zu können.
Das ist toll. Und wie baust du das Vertrauen auf, bevor es intim wird? Ist das die Kommunikation, die dann erstmal stattfindet?
Ja, ich glaube schon. Also mir ist halt sehr wichtig, vor der körperlichen Intimität erstmal viel zu quatschen, auch so ein bisschen herauszufinden, warum bucht diese Person Escort? Weil es gibt immer einen Grund.
Ja.
Ja. Ja. Also es ist sehr, sehr selten so, dass Männer sagen, ja, ich habe einfach mal Bock oder so. Also es gibt immer irgendeinen Grund, zum Beispiel ja, Zeitmangel, Unsicherheiten, verheiratet.
Unerfüllten Sex zu Hause.
Genau.
Mal Abwechslung.
Ja. Und das herauszufinden, ist mir immer am Anfang des Treffens wichtig, weil ich dadurch viel einfacher weiß, was sich die Person eigentlich wünscht.
Voll. Du hast dich auf Kuscheldates spezialisiert. Das hast du auf deiner Website geschrieben, das hast du mir schon gesagt. Was genau ist ein Kuscheldate für dich und warum bietest du das an?
Also ein Kuscheldate ist ein Treffen mit mir, wo wir einfach körperlichen Kontakt haben, der aber nicht sexuell ist.
Mhm.
Also kein Küssen, wir ziehen uns nicht komplett aus, also mindestens die Unterhose und BH bleibt an.
Mhm.
Keine Berührungen im Intimbereich. Und ich habe dieses Angebot irgendwann in meine Dienstleistung aufgenommen, weil ich öfter Kunden hatte, die unerfahren sind oder sehr, sehr nervös und unsicher, wo wir dann versucht haben anzufangen und dann die Unsicherheit aber doch zu groß war und man mich gefragt hat, hey, können wir auch einfach nur kuscheln?
Und dann wahrscheinlich ist das für die ein Scheiße, ich habe es nicht geschafft.
Genau.
Und um das vorzubeugen, gibt es Kuscheldates und dann kann man beim nächsten Mal, wenn man sich schon kennt, darauf aufbauen.
Genau.
Kommt es öfter vor, dass darauf aufgebaut wird und dass du die Jungs, die Männer vom Kuscheldate nochmal wieder siehst für Sex?
Ja, schon. Also meistens ist es diese Reihenfolge, aber was ich auch öfter habe, sind Männer, die einfach mit Escort an sich noch nicht so ganz sicher sind und dann auch nach dem Kuscheldate halt sagen, so, ich fand es richtig schön mit dir, aber ich glaube, Escort ist nichts für mich.
Ah ja, okay. Hast du Stammkuscheldate-Gäste?
Nee, das tatsächlich nicht.
Ach was.
Also das Angebot wird zwar gebucht, aber jetzt nicht super häufig, aber ich hätte gern welche.
Und wie oft kommt es vor, dass nach einem Kuscheldate beim zweiten Date Sex passiert?
Ich würde sagen, in 80-90% der Fälle, ja.
Ja. Unterscheiden sich die Kuscheldate-Gäste von den anderen Gästen hinsichtlich Alter?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, ich habe generell einen relativ jungen Kundenstamm.
Wie alt sind deine Gäste?
Von 21 bis Ende 40, Anfang 50 eigentlich alles dabei. Aber ich würde sagen, Altersdurchschnitt so Mitte 30.
Mhm. Und die sind auch noch Jungfrau?
Mitte 30 eher nicht so. Also die meisten Jungfrauen, die ich betreue, sind eher so Ende 20, Mitte 20 oder Anfang 20, also im 20er Bereich.
Mhm.
Ja, doch, unerfahrene Männer sind doch auch schon viel in den 30ern, ja.
Und was möchten die in den 30ern oder älter? Unterscheiden die sich von den Anfang 20ern?
Ja, auf jeden Fall. Also je älter es wird, desto höher wird auch die Rate von zum Beispiel Kunden in Beziehungen oder verheiratete Kunden. Wobei ich sagen muss, dass ich, glaube ich, vergleichsweise relativ wenig vergebene Männer bei mir habe.
Mhm.
Zumindest, wenn sie mir das erzählen.
Mhm.
Wobei ich meistens schon das Gefühl habe, dass sie da ehrlich sind. Und dann ist halt öfter der Grund, dass zum Beispiel beruflich gerade keine Zeit ist. Ab einem gewissen Alter kommt natürlich auch bei Dating eine Erwartungshaltung einher mit Ehe, Kindern, Verpflichtungen. Und das ist oft was sich diese Menschen nicht vorstellen können oder auch also überhaupt nicht möchten. Und dann ist einfach Escort so ein bisschen für die bequemere Variante und meiner Meinung nach auch ethischer tatsächlich. Mhm. Wenn man weiß, da wird nicht mehr kommen, lieber sich mit einer Escort zu treffen, als vielleicht einer privaten Dame Hoffnungen zu machen, die nicht erfüllt werden können.
Das stimmt wohl. Wir gehen gleich noch auf BDSM ein, aber davon losgelöst, hast du auch Anfragen für Rollenspiele?
Ja, ab und zu.
Welche Art und Weise?
Ich glaube, da kommt vieles rein. Am häufigsten sind es, glaube ich, so diese Klassiker. Also Lehrer, Schülerin oder ich hatte einen, mit dem habe ich mehrere Rollenspiele gemacht. Der wollte zum Beispiel, dass ich direkt von Anfang an vom Treffen, dass wir gar nicht erst reden, sondern das Rollenspiel sofort startet, dass ich quasi an seinem Hotelzimmer klopfe und sage, bei mir drüben ist die Dusche kaputt, ob ich nicht mal bei ihm duschen kann und dann spannt er mich aus. Genau.
Ah.
Und beim zweiten Mal hat er tatsächlich auch ein Interview mit mir machen wollen.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, worum es in dem Interview ging. Ich glaube auch um meinen Job. Ja, sowas.
Okay, spannend. Dir macht es Spaß, Vorurteile abzubauen und einen realistischen Eindruck in die Escort-Arbeit zu geben. Deswegen finde ich es auch toll, dass du mich kontaktiert hast, weil ich noch nie über den Job der Escort gesprochen habe. Warum ist dir das so wichtig?
Also, ja, das ist mir unfassbar wichtig, weil ich selber halt in meinem Alltag erfahren habe, wie belastend Stigma einfach sein kann. Und ich glaube, es ist super wichtig, über die Arbeit halt aufzuklären, wie das jetzt für mich ist, als Escort in einer sehr privilegierten Position, aber gleichzeitig auch vielleicht Frauen oder ArbeiterInnen eine Stimme zu geben, die prekäre Arbeitssituationen haben.
Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel Menschen, die aus ökonomischem Zwang in der Sexarbeit arbeiten. Mir ist es sehr wichtig, halt authentisch und ungeblümt über die gesamte Branche zu sprechen, was ich halt immer sehe, ist, dass es entweder die eine Position gibt mit sehr abolitionistischen Ansätzen, wie man irgendwie die Missstände in der Sexarbeit lösen kann, also zum Beispiel das nordische Modell durchsetzen wollen, oder halt die komplett andere Seite mit irgendwelchen Mädels, die super viel Geld von Mama und Papa haben und total krass auf OnlyFans durchgestartet sind. Ich finde beide Positionen nicht gut. Ich finde, es sollte eine Mittelposition vertreten werden, wo anerkannt wird, dass es zwar Missstände und prekäre Arbeitssituationen gibt, aber durchaus auch Menschen, die das freiwillig und selbstbestimmt machen.
Ja.
Und etwas, was wir uns wirklich in dieser Diskussion klar machen müssen, ist, dass Stigma uns allen schadet. Und das ist egal, ob man jetzt OnlyFans-Model ist, Camgirl, ob man auf dem Kiez arbeitet oder wie ich in Hotelzimmern ganz privat. Stigma ist unfassbar gefährlich, denn es drängt die Menschen in die Dunkelheit. Es drängt die Menschen weg von Supportsystemen. Wenn ich wirklich jetzt in meinem Umfeld niemanden hätte, dem ich das erzählen kann, weil ich so krass gejudged werde dafür, könnte ich auch zu niemandem kommen und nach Hilfe beten und sagen, hey, ja, ich hatte hier diesen ganz schlimmen Kunden. So.
Ja.
Ich kann meine Wohnung verlieren, ich kann meinen Job verlieren, ich kann meine Kinder verlieren. Und das ist ein Schicksal, das kann jeden in der Branche treffen, egal ob in prekären Arbeitssituationen oder privilegiert. Und das ist, deshalb ist mir das so wichtig, aufzuklären und Stigma abzubauen, damit wir alle bessere Arbeitsbedingungen haben können.
Toll gesagt, danke schön. Ich möchte mit dir über BDSM sprechen. BDSM hast du mal angeboten.
Genau.
Was hast du angeboten?
Fixierung, Sinnesentzug, Rohrstock, Spanking. Genau, also eher so im Soft-BDSM-Bereich.
Bei dir als Sub oder bei ihm als Sub?
Bei mir als Sub.
Ah, okay. Wurde das viel gebucht?
Ja, also ich habe sehr viele Anfragen dazu bekommen und ich habe auch einige Dates damit gemacht. Ich habe halt am Anfang, als ich so ausgewählt habe, was für Dienstleistungen und Services ich anbieten möchte, habe ich einfach quasi alles, was mir gefällt und was ich privat mache, habe ich einfach mit reingepackt. Und genau, da war ich auch zum Beispiel mit einem Kunden öfter mal in einem SM-Studio in Köln.
Mhm.
Ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Und habe das aber, glaube ich, jetzt im Februar habe ich es dann komplett aus dem Angebot gestrichen.
Warum?
Also es hatte, glaube ich, mehrere Gründe. Ich habe über die Zeit gemerkt, dass ich immer ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Ich habe nie wirklich eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Aber es gab durchaus Situationen, wo ich dann gemerkt habe, es könnte jetzt schon ein Sicherheitsrisiko sein.
Mhm.
Und durchaus Situationen, wo ich mir dachte, vielleicht sollte ich ein bisschen vorsichtiger sein. Mhm. Denn wenn man das natürlich als Sub anbietet, als Escort, es kann zum Beispiel eine Fixierung ein unfassbar hohes Sicherheitsrisiko sein.
Und weil du ja auch nicht weißt, wie versiert der Gegenüber ist.
Genau. Und was halt bei mir eine sehr große Rolle spielt, ist die Aussortierung online. Also wenn ich eine Anfrage bekomme, muss ich da halt gucken, okay, wie schätze ich diesen Kunden ein, was ist das für ein Mensch? Und dann beim Date halt fällt dann quasi die letzte Entscheidung, vielleicht wenn man sich außerhalb des Zimmers trifft, aber wenn man sich direkt im Zimmer trifft, dann weiß man natürlich auch noch nicht genau, was ist das für ein Mensch. Und ich habe öfter auch Anfragen bekommen, die ich natürlich online dann schon aussortiert habe, von Leuten, wo ich wirklich dachte, boah, die kennen sich eigentlich überhaupt nicht aus mit der Thematik und wollen halt BDSM auf eine sehr unethische Art und Weise ausleben.
Mhm.
Was ich auch öfter hatte, was ich manchmal ein bisschen befremdlich fand, war, dass mich Kunden gebucht haben für BDSM und dann haben wir ein paar Minuten gequatscht und dann haben sie mir gesagt, boah, ich glaube, ich kann das gar nicht mit dir machen, weil du bist so unfassbar nett und freundlich. Und das war dann für mich auch schon so voll die Red Flag, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, anscheinend kannst du das nicht mit jemandem machen, den du respektierst.
Ja, richtig.
Also dieser Madonna-Komplex irgendwie. Mhm. Und immer wenn mir sowas halt dann vorgekommen ist, dachte ich, vielleicht lieber nicht im Service haben. Ja.
Verstehe ich. Sind gute Gründe dagegen, verstehe ich absolut. Privat, hast du ja gerade gesagt, magst du die submissive Rolle extrem? Was fasziniert dich daran?
Also, ich liebe es, die Kontrolle abzugeben, mich fallen zu lassen. Ich bin halt eine sehr selbstständige Person und musste das auch schon immer sein. Also, ich bin zum Beispiel mit 16 ausgezogen und war schon immer sehr auf mich alleine gestellt. Das ist etwas, was ich in meinem normalen Alltag sehr an mir selber auch schätze, dass ich sehr selbstständig bin, dass ich eigentlich nie wirklich Hilfe bei etwas benötige, auch wenn ich lernen musste, vielleicht manchmal nach Hilfe zu fragen. Und dadurch ist es einfach so voll der Ausgleich für mich beim Sex, einfach mal wirklich die Kontrolle abzugeben, zu sagen, ich lasse mich jetzt führen und muss keine Entscheidungen treffen, ist einfach extrem befreiend und entspannend.
Schön. Du beschäftigst dich gerne mit den psychologischen Aspekten von Macht, Vertrauen und Kommunikation im BDSM, hast du mir erzählt. Welche Erkenntnisse nimmst du daraus für dich selbst und für deine Arbeit mit?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich finde es wirklich sehr interessant, was Menschen für sexuelle Verlangen entwickeln, dadurch, was sie in ihrem Alltag machen. Also man hat ja auch so ein bisschen dieses Klischeebild von vielleicht einem sehr, sehr submissiven Domina-Kunden, der aber dann in seinem Privatleben eine unfassbar hohe Führungsposition hat. Und das finde ich sehr interessant, mich damit zu beschäftigen. Und das ist ja bei mir auch so ein bisschen ähnlich. Ich bin sehr selbstständig und aber dann im Bett eigentlich das komplette Gegenteil. Und
weiteres Thema, wir können hier richtig tief mit dir quatschen. Ich habe eben tatsächlich spontan überlegt, ob wir da über eine eigene Podcast-Folge drehen sollten. Aber ich nehme es jetzt doch einfach mal mit rein. Und zwar besuchst du mit deinem Partner, du bist in einer Beziehung,
ja,
regelmäßig Swingerclubs.
Genau.
Was findest du daran so spannend?
Ich liebe die Community. Also es ist einfach so herzlich und welcoming. Ich glaube, dadurch, dass es ein Raum ist, in dem Konsens einfach schon großgeschrieben ist und jeder irgendwie aware ist über dieses Konzept, fühlt man sich einfach unfassbar schnell sehr wohl. Und ich liebe es, in so einem relativ judgmentfreien Raum einfach mal wirklich, wirklich loszulassen. Ich liebe es, nackt zu sein. Ich liebe es, gesehen zu werden. Und ich liebe es auch, andere Leute zu beobachten.
Wie oft macht ihr das?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, so alle 2 Monate.
Wo findet ihr geeignete Partys dafür? Oder habt ihr so einen Stamm-Swinger-Club, wo ihr immer hingeht?
Wir probieren viel Neues auf und dann halt über Joy-Club.
Ja, dann bei euch in der Nähe in Köln oder reist ihr auch zu besonderen Partys?
Wir reisen auch und wir veranstalten auch selbst.
Ihr veranstaltet auch selbst?
Ja, also private Partys, so im Hotelzimmer, in so Suiten.
Ah, da wurde ich, bin ja auch bei Joy Club unterwegs, ne? Da wurde ich letztens, das ist schon ein paar Monate her, mal angeschrieben, dass dann nur ausgewählte, hübsches liegt ja im Auge des Betrachters, junge Leute auch im Hotelzimmer mit Blick über den Hafen, aber ich konnte an dem Wochenende nicht. Spannend.
Ja, das finde ich halt ein Joy Club super, vor allem für Anfänger, Swinger, dass du vorher sehen kannst, wer kommt zur Party.
Ja.
Und vor allem...
Im besten Fall, wenn die ein Profilbild hochgeladen haben, ne?
Genau.
Weil sonst sieht man es ja auch nicht.
Ich finde es halt super gut für AnfängerInnen, weil man natürlich super nervös ist, man weiß nicht, wer da ist und dann kann man vorher schon mal so ein bisschen schnuppern. Wenn man zum Beispiel alleine hingeht, kann man auch schon mal Leute anschreiben und sagen, hey, bist du auch am Wochenende
Stimmt.
auf der Party?
Ja, gutes Argument.
Und das appreciate ich sehr an Joy Club.
Wie teuer ist so eine Party?
Das kommt auf die Party an. Frauen bezahlen meistens fast gar nichts, also so 10 bis 20 Euro. Pärchen liegen, glaube ich, so bei 120 und Männer bei 80, 90.
Essen inklusive?
Ja, Essen und Getränke eigentlich immer inklusive.
Und Kondome?
Auch.
Und Gleitgel? Meistens, steht da auch meistens rum,
meistens,
ne?
Auch vorhanden. Also es ist selten so, dass es keins gibt.
Und Swingerclub, genau, früher als... Ich auch ganz wild unterwegs war, hatte ich auch meine Affäre, wir waren nicht fest zusammen, aber es ging, glaube ich, 2 Jahre oder länger, hatten wir auch immer die Idee, mal in den Swingerclub zu gehen. Und damals wusste ich nichts von Joy Club, vielleicht gab es das damals noch nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, gab es bestimmt schon. Haben wir mal wie wild recherchiert, wo gibt es denn Swingerclubs in Hamburg? Und wenn man sich denn das angeguckt, dann war das immer so, oh nee, und dann ist da jetzt klischeebehaftet, ne, der ungeduschte, übergewichtige, wo man sagt, so nee, das möchte ich jetzt auch nicht sehen und haben. Das ist der Vorteil am Joy Club, ne? Dass man wirklich sehen kann, Altersspanne, wie viele sind angemeldet, wie viele kommen, was ist das Motto?
Sehr, sehr wichtig, auch wenn man als Frau alleine geht, weil ich muss sagen, ich würde ohne Partner keine Party mehr mit Männerüberschuss besuchen, weil selbst mit Partner ist das schon teilweise unangenehm. Wenn man vielleicht auch attraktiv ist und was jünger, und es gibt Männerüberschuss, dann stehen die teilweise, wenn man Sex hat, wie die Geier drumherum.
Ja.
Und mein Partner muss die wirklich abwehren. Also.
Wie geht denn dein Partner mit deinem Job an? Offensichtlich gut.
Ja, also Es gibt natürlich, also wir sind halt Poly, ne? Wir daten offen, deswegen ist es, glaube ich, jetzt, dass wir halt mit anderen Leuten Sex haben, nicht so der Riesenpunkt, aber was natürlich ein Thema ist, ist auch Stigma, wie geht man damit im Privatleben um und es ist sehr viel Transparenz nötig, aber dadurch, dass wir uns halt schon kennengelernt haben, als ich den Job schon gemacht habe, war sowieso von Anfang an klar, mich gibt das entweder mit oder gar
absolut.
Nicht.
Absolut, ist so. Du hattest vorhin gesagt, du arbeitest sehr viel. Wie viel arbeitest du?
Das kommt so ein bisschen auf den Monat an. Ich würde sagen, so 15 Dates im Monat mache ich schon. So
also
10,
jeden zweiten Tag?
Ja, so 10 bis 15. Manchmal mache ich auch 2 am Tag, je nachdem, wie ich mich fühle. Und vor allem, wenn ich reise, mache ich halt sehr viel. Also wenn ich zum Beispiel dann für eine Woche in Hamburg bin, dann lege ich das auch immer tatsächlich auf meine Ovulation.
Ja.
Das ist natürlich ein super Aspekt vom Job, dass ich halt sehr flexibel bin und einfach meinen Alltag nach meinem Zyklus planen kann.
Das heißt, dann bist du sowieso spitz wie Nachbarskatze oder wie man sagt.
Genau.
Das ist natürlich dann clever. Privat und beruflich, wie trennst du es voneinander? Oder gibt es da, es gibt ja schon ein Dreieck, eines privat, das andere ist beruflich. Oder ist dein Beruf auch Hobby, sodass dass es so in deinem Leben einfach dazugehört?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so eine richtig klare Grenze gibt. Also ich rede halt auch in meinem Privatleben unfassbar viel über meine Arbeit. Und auf der Arbeit natürlich auch ein bisschen über mein Privatleben, wobei da nicht ganz so viel. Und ansonsten bin ich natürlich auf der Arbeit Alice und privat bin ich nicht Alice.
Ja, bist du nicht Alice. Abends heiße ich Aurora. Jetzt heiße ich immer Aurora, steht in meinem Perso.
Ich würde nicht sagen, dass Alice eine ganz andere Person ist als mein privates Ich.
Mhm.
Aber ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen ein alter Ego. So eine etwas idealisierte Version von mir selbst.
So eine kleine Rolle, die man nach oben drauf packt.
Genau.
Mhm. Spannend. Welche Ziele hast du? Du verdienst als junge Frau gutes Geld mit deinem Wunschjob, in dem du glücklich bist. Hast du Ziele für dein Leben oder auch, was du mit deinem Geld machen möchtest, was du erleben möchtest noch im Leben, wo du hin möchtest?
Also ich bin jetzt nicht so die Person, die so einen 5-Jahres-Plan hat. Und ich würde den Job am liebsten einfach so lange machen, wie ich darauf Lust habe.
Mhm.
Ich bin natürlich aber trotzdem auch realistisch und muss mich auch in die Zukunft orientieren. Und Escort liegt mir wirklich, wirklich sehr und ich liebe es total. Aber mir ist auch bewusst, dass ich den Job vielleicht in, 20, 25 Jahren nicht mehr in dem Ausmaß machen kann und möchte, wie ich das jetzt tue.
Ja, klar.
Was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist vielleicht irgendwann eine eigene Agentur zu gründen.
Toll.
Ja, also vielleicht mit so einem kleinen Vorstarter. Also was ich super, super gerne machen würde, ist vielleicht irgendwann auch eine Gewerbefläche zu kaufen und quasi als so ein allgemeines Studio zu benutzen, mit anderen SexarbeiterInnen oder Personen aus der Branche zu kollaborieren, um zum Beispiel Kurse anzubieten, Fortbildungen anzubieten. Das finde ich zum Beispiel super wichtig für so die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, dass man da so ein bisschen Wissen weitergeben kann. Das wäre so eine Sache, die ich mir auf jeden Fall so in den nächsten 10 Jahren sehr gut vorstellen
kann. Toll, tolle Ziele, appreciate ich. Hast du auch Gäste mit Behinderung?
Ja.
Was sind das für Behinderungen? Also neben ADHS oder Ähnlichem, ich glaube, das ist auch keine Behinderung, ne? Was sind das für Behinderungen?
Meistens sind das Muskelerkrankungen oder sowas wie Spastiken.
Mhm.
Also das sind oft Gäste, die im Rollstuhl sitzen oder in ihrer Mobilität sehr eingeschränkt sind.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall eine etwas anspruchsvollere Arbeit.
Voll.
Beziehungsweise muss man da noch mehr kommunizieren und sich noch besser auf die Dates vorbereiten. Das mache ich jetzt auch. Also an sich biete ich das schon länger an, aber dass es wirklich zu Dates gekommen ist, ist eher so in den letzten Monaten passiert. Und ich finde es mega toll.
Toll, wirklich. Richtig, richtig klasse. Ziehe ich den Hut vor dir, vor dem Fokus, den du dir gesetzt hast, der Zielgruppe, die du dir auserwählt hast. Das muss man auch können, sage ich auch. Ich habe es schwierig mit Gästen mit Behinderung, weil ich das nicht so gut kann, weil ich dann, okay, ich mache BDSM, ne? Da geht mein Mutter-Theresa-Herz dann auf. Also dann habe ich immer zu viel Mitgefühl bei jemandem, der behindert ist. Ich habe auch behinderte Gäste, aber mir fällt es nicht so leicht,
ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Umso schöner, dass du das gut kannst und gut machst und genau diesen Menschen einen sicheren Rahmen bietest. Toll.
Ich glaube, das Wichtigste in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist einfach, auf Augenhöhe zu bleiben und nicht das Gefühl zu vermitteln, das ist jetzt ein anderes Date als alle anderen.
Wahr. Welche Tipps würdest du Frauen geben, die überlegen, als Escort zu arbeiten?
Viele. Also,
fass mal 5 Tipps zusammen.
Okay. Sei im Austausch mit anderen Escorts. Definitiv. Geh vielleicht auf Kauf mich, geh ins Forum, geh in die Community, schreibe mit anderen Escorts, such dir vielleicht Escorts raus, die ähnlichen Service machen wie du und genau, quatsch ein bisschen mit denen, lass dir Tipps geben. Dann wirklich richtig gut informieren, was hat das auch langfristig für Auswirkungen auf mein Berufsleben, auf mein Privatleben. Sei dir bewusst, dass das Stigma ist heftig. Man muss wirklich damit umgehen können. Es sei denn, man ist natürlich bereit dazu, auch das anonym zu machen, was ich sowieso empfehlen würde bei den ersten Dates.
Das heißt, kein Gesicht zeigen, also keine Augen zeigen.
Also ich habe das tatsächlich von Anfang an gemacht, weil ich da auch so ein bisschen unvorsichtig war, aber weil ich mir halt auch ziemlich, ziemlich schnell sicher war, dass ich das halt langfristig machen möchte. Aber würde ich jetzt vielleicht heute auch nicht nochmal so machen. Also jetzt total. Aber es ist sinnvoller, erstmal auszuprobieren, passt es wirklich? Weil oft ist es auch so, dass man es ein halbes Jahr macht und denkt, so die ersten 3 Monate haben Spaß gemacht, aber dann nicht mehr. Also wirklich gut informieren, wie offen möchte ich damit umgehen, um sich nicht irgendwas in der Zukunft zu verbauen. Weil es gibt sehr viele belastende Dinge auch in dem Beruf. Ja. Dann man muss wirklich Grenzen setzen können. Ich habe auch am Anfang das nicht perfekt beherrscht und ich hatte zwar zum Glück nie eine wirklich richtig blöde Situation, aber schon so einfach Momente, wo ich dachte, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ich habe es halt in dem Job sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut gelernt, aber es ist schon sinnvoller, wenn man es schon von Anfang an kann.
Natürlich.
Ja, ansonsten mach nur, worauf du Lust hast. Also auf gar keinen Fall irgendwas machen, was eigentlich nicht so...
Nur des Geldes wegen.
Genau. Auch, ich würde auch sagen, wenn du einen Service hast, für den du einen Aufpreis verlangen würdest, weil du es sonst nicht machst, dann mach den Service eher nicht.
Ja.
Also zum Beispiel, ich nehme auch einen Aufpreis für Fußerotik.
Aha.
Aber weil ich halt vorher dann zur Fußpflege gehen muss und das natürlich Geld kostet und das mache ich halt so regulär nicht.
Okay.
Aber nicht, weil ich Fußerotik nicht genieße.
Okay. Alice, es war ein richtig toller Austausch, super interessant. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Vielen Dank, dass du so offen mit mir wirklich über alles gesprochen hast. Ich hoffe, dass du noch viele wundervolle Jahre in diesem Job vor dir hast, dass dich Sexarbeit weiterhin bereichert, dass du weiterhin für andere Frauen da bist, ihnen ein Ohr bietest, sie berätst, dass ganz, ganz viele jetzt auf deine Website schauen, dich weiterempfehlen, Dienste mit dir buchen oder sich aus anderen Gründen mit dir vernetzen. Vielen, vielen Dank, dass du aus Köln zu mir gekommen bist. Es war wirklich ein ganz, ganz toller Austausch. Danke dafür.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich
fand es auch gerne.
Wirklich sehr schön.
Danke dir. Wie hat dir denn jetzt diese Folge gefallen? Ich bin so gespannt, was du in die Kommentare schreibst. Deswegen lass mich wissen, was war dein Aha-Erlebnis? Was hat dich zum Staunen gebracht? Was hat dich besonders berührt? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn du Themen hast, die du gerne mit mir besprechen möchtest, weil du denkst, es ist zu früh, um in den persönlichen Kontakt zu gehen, sondern du möchtest wirklich erstmal in den theoretischen Austausch gehen, in den verbalen Austausch gehen, ich biete Einzelcoaching-Stunden an. Die kosten 250 Euro, finden ganz normal per Zoom statt oder bei mir im Mistress Empire können wir uns auch super gerne hier treffen. muss nochmal kurz mein Bein überschlagen, weil man bestimmt wieder jemanden schlimmer sehen kann. Deswegen freue ich mich, wenn du eine Einzelcoachingstunde bei mir buchst. Ich habe ich bin ausgebildete Paar- und Sexualtherapeutin und kann dir da bei deinen Themen gerne zur Seite stehen. Also egal, welche Themen du hast, sei es auch Scham, sind es andere Themen der Sexualität, sind es Themen der BDSM oder aber auch Beziehungsprobleme. Ihr könnt auch als Paar eine Coachingstunde bei mir buchen. Dann geh auf mistressacademy.de unter Coachings, da findest du den Button Einzelcoachings oder schreib mir einfach eine E-Mail an aurora@mistressacademy.de. Wenn du eine Online-Session gerne mal mit mir buchen möchtest, weil du sagst, auch die persönliche Coach-Session ist mir noch zu doll, kannst du auch das machen. Dann machen wir eine Online-Session, findet auch per Zoom statt oder findet per WhatsApp statt. Dann schreib mir da auch super gerne eine E-Mail. Ich bin auch auf Bestfans zu finden. Kannst du auf bestfans.com/auroranianox gerne abonnieren. Du kannst mich auch kostenfrei abonnieren und dann können wir auch darüber in den persönlichen Austausch gehen. Ansonsten hinterlasse mir hier auf YouTube ein Like oder ein Hype, da freue ich mich auch. Und ich freue mich nach wie vor, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du auf Spotify, iTunes, Audible oder wo auch immer mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Denn je besser und mehr ich bewertet bin, desto mehr finden diesen Podcast. Und wir wollen ja Aufklärungsarbeit betreiben. Das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst, und sage, wir sehen und hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, deine Aurora.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir und natürlich auf dein Feedback.
Für dich tue ich alles, Mistress.